Da schreibt Paulus: Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Hier ist Paulus so fast am Ende des Philipperbriefs. Und hier kommt er, so haben wir den Eindruck, zu dem Eigentlichen, warum er diesen Brief überhaupt geschrieben hat. Nicht, dass das, was vorher stünde, unwichtig sei. Wir kennen das ja, seine Aussagen über die Freude im Leben des Christen, aber der rein äußerliche historische Anlass war ja ein anderer gewesen. Nämlich, das lesen wir auch in dem Brief, dass die Gemeinde zu Philippi hat den Epaphroditus geschickt und hat dann ein Geschenk an Paulus überbracht. Und der hat sich sehr stark darüber gefreut. Und jetzt soll der Epaphroditus wieder zurückgehen in seine Heimatgemeinde und Paulus schickt ihm diesen Brief mit. Und so ist der Philipperbrief entstanden. Paulus ist zu diesem Zeitpunkt ja in der Gefangenschaft, also er kann nicht selbst nach Philippi reisen. Und hier am Ende kommt er noch darauf zu sprechen, was denn die Philipper ihm Gutes getan haben. Also den Dank sozusagen. Und wir merken, er macht sich das mit dem Dank nicht ganz so einfach in diesem Brief. Man könnte ja einfach schreiben, vielen Dank für dein tolles Geschenk. Was das genau für ein Geschenk gewesen ist, das lesen wir auch gar nicht. Also viele Ausleger vermuten, es sei jetzt ein Geldgeschenk gewesen, mit dem er seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Das wäre durchaus möglich. Aber wörtlich lesen wir das eigentlich nicht, sondern nur irgendetwas, was ihm in seiner Notlage, in der er sich befand, weitergeholfen hat. Und wir merken, er hat so ein bisschen ein Problem scheinbar mit dem Dank, nicht nur, dass er das nicht kurz und bündig sagt, er braucht 10 Verse dafür, um dann auszudrücken, dass er nun irgendwie dankbar ist, sondern wir merken, es geht so wie ein Hin und ein Zurück. Nicht? Da sagt er also, vielen Dank, dass ihr für mich sorgt, aber nicht, dass ich das des Mangels wegen sage. Nicht? Das ist dann gleich die Entschuldigung, also nicht, dass ihr das in den falschen Hals bekommt, wenn ich mich jetzt bei euch bedanke. Da merken wir, das ist nicht ganz so einfach für ihn. Nun, warum? Auf der einen Seite ist es nicht nur eine Sache der Höflichkeit, sondern er empfindet ja wirklich Dankbarkeit den Philippern gegenüber. Wir lesen dann im 2. Korintherbrief, dass die Philipper die einzige Gemeinde gewesen ist, von der er überhaupt irgendein Geschenk angenommen hat. Im 2. Korintherbrief schreibt er gerade an die Korinther, er hat das bewusst nicht getan, damit niemand ihm unterstellen könne, dass er das nur des materiellen Gewinns wegen tun würde, also seine Predigt halten oder als Christ zu leben. Und hier bei den Philippern, da tut er das. Also er hat irgendwie eine innige Verbindung zu ihm. Aber das, was wir hier sehen, wenn ihr schreibt in Vers 11, nicht wegen des Mangels, sage ich das, ich glaube nicht, dass es eine falsche Demut ist. Also so wie manche sagen könnten, aber eigentlich brauche ich euch ja gar nicht. Das, glaube ich, steckt nicht dahinter, sondern er hat die Bedenken, dass durch diesen Dank, durch das, was er den Philippern ausdrückt, gegenüber Gottes Handeln klein gemacht werden könnte. Und dagegen will er sich wehren. Er will eigentlich sehr stark hier in den Vordergrund stellen, Gott sorgt doch für alles, was ich brauche. Auch wenn ihr nicht daran denkt, Gott ist ja trotzdem noch da. Das ist etwas, was in seinem geistlichen Leben eine ganz wichtige Grundentscheidung gewesen ist. Ich mache mich nicht abhängig von den äußeren Umständen. Und deshalb mache ich mich auch nicht abhängig von euch als Christen in Philippi, obwohl ich euch gerne habe. Und das ist das, was ihm Schwierigkeiten macht. Er sieht auf der einen Seite die Hilfe der Menschen, seiner Freunde und Geschwister in Philippi. Und auf der anderen Seite sieht er, dass doch letztendlich alles von Gott kommt. Und dass auch die lange Zeit, wo er keine Hilfe aus Philippi bekommen hat, dass er doch auch Gottes Eingreifen erlebt hat. Dass er eben nicht nur am Boden zerstört gewesen ist, niedergedrückt worden ist. Und da ist auch so ein bisschen seines Geheimnisses, wie er mit Niedergeschlagenheit und Unterdrückung umgeht. Also, als er den 2. Korintherbrief geschrieben hat, den wir ja ganz am Anfang gelesen haben, da war er in Freiheit. Hier war er im Gefängnis. Also, es ging ihm nicht gut, rein äußerlich. Und trotzdem sagt er nicht, also ich habe jetzt endlos lange darauf gewartet, endlich mal meldet sich einer von den vielen Gemeinden, die ich gegründet habe, endlich kümmert sich mal einer um mich, sondern Gott hat mich eigentlich schon immer versorgt, auch als bevor ihr mit eurem Gut gekommen seid. Hier steckt so etwas die Einstellung des Paulus dahinter, ich will mich nicht unterkriegen lassen durch die äußeren Umstände. Nicht die äußeren Umstände sollen mein Leben bestimmen, sondern die Grundlage meines Lebens soll so fest sein, dass egal was da kommt, äußerlich mich das nicht durcheinander bringen kann. Ein Erlebnis, von dem wir von Paulus hier auch lesen, steht in der Apostelgeschichte. Und zwar Apostelgeschichte 16. Ihr kennt das vielleicht auch. Da ist Paulus nämlich unterwegs. Apostelgeschichte 16. Und da habe ich hier, und zwar ja mit Silas, ab Vers 23. Da ist er mit Silas im Gefängnis. Da lesen wir nämlich Kapitel 16, ab Vers 23. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin in das innere Gefängnis und schloss die Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und solche sogleich öffneten sich die Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Hier merken wir ja auch so eine Grundstimmung des Paulus, und wir sehen auch, er ist in einer ziemlich prekären Lage. Also es gibt jetzt erstmal keinen großen Ausweg. Da ist er angeklagt worden, er ist sogar schon verurteilt worden, er ist sogar schon, wie wir das hier lesen, geschlagen worden. Jetzt liegt er nicht irgendwie in einem Luxusgefängnis, sondern in einen Stock einzuspannen. Das heißt, dass die Hände und Beine so zueinander gebunden werden, man die ganze Zeit mit krummem Rücken da auf dem Steinboden sitzen muss. Das ist kalt da, das ist unbequem da. Er ist zu Unrecht festgenommen worden. Und dann kommt plötzlich diese Reaktion, da fängt er mitten in der Nacht an zu singen. Und nicht, weil er durchgedreht ist, sondern einfach, weil Gott ihm die Kraft gegeben hat, unabhängig von den äußeren Umständen, diese Fülle zu erleben, die Gott ihm geschenkt hat. Und das ist ja gerade die Fülle, die uns versprochen wird, auch hier im Philipperbrief. Es ist ja nicht die Fülle, du wirst nie materielle Probleme haben, du wirst immer gesund sein, du wirst immer glücklich sein, du wirst nie in deiner Familie meinetwegen irgendwelche Einschnitte erleben. Das ist es ja gerade nicht. Und hier an solchem Beispiel, da merken wir das, was Paulus eigentlich zum Ausdruck bringen will. Wenn er sagt, ja, ich danke euch, dass ihr gekommen seid. So wie Paulus hier sagen könnte, ich danke ja Gott, dass er dieses Erdbeben geschickt hat. Aber interessanterweise fing Paulus ja an zu loben, bevor das Erdbeben kam. Und er wusste gar nicht, dass das kommen würde. Er musste menschlich gesehen damit rechnen, naja, jetzt bleibe ich hier vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate oder noch länger da drin, vielleicht werde ich nochmal geschlagen. Und eigentlich ja sogar ganz ungerechtfertigt, hätte er nicht allen Grund gehabt, jetzt beleidigt zu sein, innerlich frustriert zu sein, sich in Depression hineinzusteigern. Und das tut er gerade nicht, weil er seine Glaubensgrundlage so sehr in Jesus gefunden hat, dass diese äußeren Dinge ihn nur noch ganz wenig berühren können. Er sieht die schon, er leidet schon darunter, aber da kommt dieses Innere, ja, wie wir es gerade im Austausch für die stille Zeit gehört haben, dieses Dennoch dazu. Obwohl das so ist, da ist Jesus doch noch da. Und das drückt Paulus hier auch im Philipperbrief aus. Im 2. Korinther Kapitel 12, da lesen wir dann vom Pfahl im Fleisch. Auch das hat Paulus ja schon erlebt. Ihm ging es eben nicht immer gut. Es war nicht nur diese Sache im Gefängnis, wo er ungerechtfertigt eingesperrt worden ist, sondern dann war auch dieses, wir wissen es nicht ganz genau, manche Ausleger deuten es auf ein psychisches Leiden, manche auf ein körperliches Leiden, manche auf die ständige Verfolgung, der er ausgesetzt ist. Das können wir nicht hundertprozentig sagen. Aber zumindest ist hier ein Leiden, wo er allen Grund hätte, sich zu beschweren, allen Grund hätte, depressiv zu werden, und er tut es doch nicht. Da ist es sogar dabei, dass er hier erkennt, dass Gott durch dieses Leiden etwas Positives in ihm bewirken will. Also er schaltet innerlich sozusagen um. Nicht ich, armer Paulus, warum geht es mir so dreckig eigentlich, wenn ich mich so für Gott einsetze? Dann müsste doch Gott mich endlich segnen. Da müssten doch die Tausende sich bekehren. Was weiß ich, das Fußballstadion von Korinth wird plötzlich voll, wenn man damals schon Fußball gespielt hätte, nicht? Und dann würden die sich alle bekehren. Aber das passiert ja nicht. Und da ist dann auch dieses, er erkennt in dem Negativen, was ihm geschieht, noch das positive Handeln Gottes. Er erkennt in diesem Fall im Fleisch, nicht Gott will mich quälen, sondern Gott wirkt daran für mich. Das ist etwas Positives für mich. Und dann sagt er am Ende, das hat Gott mir gegeben, damit ich nicht überheblich werde, damit ich mich nicht überhebe. Dann, was glaube ich auch noch hier im Hintergrund steht, ist das, was wir lesen können in Matthäus 6, Vers 34 und folgende, wo dann ja steht, dass wir uns nicht sorgen sollen. Jesus spricht dann ja um das Sorgen. Und diese Sorgen ist ja auch etwas gemeint, was uns niederdrückt, was uns fertig macht. Die Sorgen, die Jesus angreift, sind ja nicht diejenigen, die uns dazu bringen, etwas zu tun, was uns gut tut. Meinetwegen der reiche Kornbauer, der hätte wohl daran getan, sich mal zu sorgen um seine Seele. Das ist ja nicht, was Jesus damit meint. Sondern Jesus spricht auch, sorgt nicht, was ihr esst und was ihr trinkt, euer Vater im Himmel, der gibt euch schon. Er sagt, für die Dinge, für die wir keine Möglichkeit mehr haben, etwas zu verändern, einzugreifen, da sollen wir die Sorgen getrost auf Jesus übertragen, weil diese Sorgen machen uns kaputt. Und das ist dann auch wie eine Willensentscheidung, solange wir den Willen noch haben dazu, solange wir dem noch widerstehen können, zu sagen, ich will mich nicht zermartern lassen dadurch. Diesen Kreislauf, in den wir sonst hineinkommen können, versuchen zu durchbrechen, zu sagen, ich will dem nicht nachdenken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann sind irgendwelche Sorgen, Schwierigkeiten, die euch niederdrücken, die auch geistlich euch kaputt machen und die gewinnen mit der Zeit eine Eigendynamik. Sie ziehen alle Aufmerksamkeit an sich und plötzlich hast du nur noch Augen für dieses Problem. Und es erscheint dir hinterher größer, als es zumindest in den Augen Gottes ist, manchmal auch größer, als es real ist. Paulus kommt hier nicht in eine Resignation. Also wenn er dann eben sagt, ich sage das nicht wegen des Mangels, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde, dann ist das für ihn nicht eine Frage der Resignation. Na gut, das ist halt so und dann kann man halt nichts tun. Paulus ist von seinem Charakter, wie wir ihn kennen, in der Bibel nicht der Phlegmatiker, also der, dem alles egal ist. Paulus ist ja eher der Kämpfertyp, das merken wir schon, bevor er sich bekehrt. Er ist eher der, ja, wir sollten sagen, der cholerische Typ oder derjenige, der Macher. Nicht? Und trotzdem sagt er, ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Es ist auch nicht dieser Stoizismus, das war so eine Philosophie, die damals zur Zeit des Neuen Testaments bei den Römern und den Griechen gerade in Mode gewesen war. Die sogenannte Stoa, so nannte man das. Und darin wurde gelehrt, sei mit allem zufrieden, lass nichts an dich herandringen. Du musst so sehr in dir selbst ruhen, dass jede Nachricht, die zu dir kommt, dich gar nicht mehr berührt. Also dann kommt eine Nachricht zu dir und sagt, ja, dein Haus ist gerade abgebrannt. Dann sagst du, na und? Und dann sagt jemand, deine Frau ist gerade gestorben. Dann sagst du, tja, was macht's? Nicht? Dann sagst du, dein Job ist auch gerade weg. Ja, es berührt dich nicht mehr. Das ist so, was die Stoa beinhaltete. Sondern ich ziehe mich so weit von der Welt zurück, dass die ganze Welt keinen Zugang mehr zu mir bekommt. Das ist ja nicht das, was Paulus tut. Wir merken ja gerade in dem Brief an die Philippa, wo wir den lesen, wie eng er mit der Gemeinde verbunden ist, wie sehr er sich um sie sorgt, also durchaus auch an die Zukunft realistisch denkt. Er ist nicht derjenige, der sagen würde, zieh dich in eine Traumwelt zurück, lass alles Äußere fallen. Das meint er also nicht damit, sondern das, was er eher meint, ist, nimm die Situation zur Kenntnis, aber lass dich durch diese Situation nicht beherrschen. Das ist das, wozu er uns aufrufen will. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied. Wenn ich sehe, wie ich gestern gesagt habe, mein Auto ist kaputt, dann ist das eine Feststellung. Dann kann ich nicht ignorieren, kann sagen, ich sehe das nicht, das Auto ist bestimmt heil. Also das ist dann eine Illusion, das wäre die Welt nicht wahrnehmen. Aber es ist die Frage, wie stark lasse ich mich beherrschen? Ist plötzlich nur noch das, woran ich denke, dass Gott ganz aus meinem Denken verschwindet, mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Segnungen verschwindet und ich nur gebannt auf dieses Problem fixiert bin. Und das ist das, wovon Paulus abrät, wo er sagt, diese äußeren Sachen, die beeinflussen meine Grundstimmung nicht, meine Grundbeziehung, die ich zu Jesus habe, die ist davon unangetastet. Und dann beschreibt er kann beides, niedrig sein und hoch sein. Er sagt ja, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aufs Reichsein. Ich bin mit jedem vertraut, satt zu sein und zu Hunger, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Und da ist natürlich wieder die Frage, wo ist bei uns die stärkste Gefahr, dass wir in solche geistlichen Depressionen hineinkommen. Für manche ist es dieses Niedrigsein, weil Not zu leiden ist für viele von uns wahrscheinlich nicht einfach. Und was ist denn die Gefahr, wohin wir kommen können? Die Gefahr ist, dass wir in Groll hineingeraten können. Die Gefahr ist, dass wir Gott Vorwürfe machen können. Die Gefahr ist der ständigen Unzufriedenheit oder des Neides, den wir haben können, wenn wir sehen, da ist doch ein anderer, so mit dem Psalm, warum geht es dem Ungläubigen so gut? Das ist dann diese Situation, wo wir in Not sind und wir wünschten, es müsse anders sein. Vielleicht haben wir auch dieses falsche Gottesbild, wo wir Gott unterschieben, er sei jetzt missgünstig auf uns, weil er das zuließe. Und dann kommen wir in eine geistliche Krise hinein. Also Not kann dazu führen, dass wir uns schlecht fühlen, kann dazu führen, dass unsere Verbindung zu Gott wirklich eingeschränkt wird. Genauso kann das natürlich auch sein mit dem Reichsein, nicht? Weil beim Reichsein oder wenn es uns wohl geht, dann ist eben die Gefahr, dass wir tatsächlich nur auf unsere eigene Kraft bauen und dass wir dann auch in eine Distanz zu Gott kommen. Ich brauche ihn ja nicht, er spielt nur noch so nebenher eine Rolle. Ich sage schon noch Danke dafür, aber empfinde das nicht mehr. Wenn ich ein Problem habe und ich habe da ein paar Millionen, dann rufe ich halt gerade meinen Chauffeur an und mein Auto bleibt da halt stehen, der holt mich ab und dann fahre ich halt weiter. Was mit dem Auto geschieht, ist dann egal. Oder ich rufe gerade mit meinem Mechaniker, nicht mit dem Hubschrauber, der kommt dann her, der repariert das, auch alles klar. Also wenn ich hier super reich wäre, wie Bill Gates oder so, nicht? Warum sollte ich mir Sorgen machen über das Auto, was da stehen bleibt? Und das ist eine andere Sache. Und er sagt, ich kann beides. Ich kann im Überfluss sein und trotzdem habe ich nicht meine Sicherheit im Überfluss oder in meinem Reichtum, sondern in Jesus. Und ich kann nichts haben und trotzdem habe ich meine Sicherheit in Jesus. Also dieses Äußere ist da, Paulus ignoriert es nicht, aber es erschüttert nicht sein Fundament, was er im Leben hat. Nun, wenn wir uns heute glücklich und zufrieden fühlen im Alltag, dann ist das in unserer Zeit häufig nicht nur eine Frage von geistlichen Dingen, sondern wir sind gerade ja in einer Zeit, die eine gewisse Oberflächlichkeit und Äußerlichkeit stark pflegt. Also bei manchen Menschen ist das so, wenn das Fernsehprogramm schlecht ist, schon fühlen sie sich schlecht. Und wenn ein schönes Fernsehprogramm ist, fühlen sie sich gut dabei. Nicht? Oder wenn sonst irgendwelche Vergnügungen, ich weiß nicht, ob ihr diese Freude, von der Paulus hier im ganzen Philipperbrief schreibt, ob ihr diese auch nachempfinden könnt. Sonst wäre das ja etwas, wonach wir uns sehnen können, die zu erreichen. Viele Menschen, gibt es auch heute, die können sich nur freuen, wenn sie Geld ausgeben. Nicht? Also das heißt, entweder ein Vergnügungspark, weil da ist ja dann auch, hast du Geld los und dann vergnügt man dich, also jemand anders sorgt dafür, dass du dich vergnügen kannst oder indem du dir etwas kaufen kannst oder zumindest davon träumen kannst, dass du es kaufst oder so. Das ist aber gerade ja nicht diese Freude, diese Ausgeglichenheit, die Paulus meint. Er meint ja gerade losgelöst davon. Und das ist sicherlich ganz besonders eine Gefahr und eine Frage, in der wir heute stehen. Inwiefern dieses Äußere, was uns wohlige Stimmung gibt, das Fernsehprogramm, der Vergnügungspark, das kaufen können oder das, was weiß ich, schön essen gehen können, was alles nicht schlecht ist. Das ist ja alles kein Problem. Ein Problem wird es nur, wenn ich meine Ausgeglichenheit darauf aufbaue. Wenn das sozusagen der Ausgangspunkt ist, wenn ich sage, wenn ich das nicht mehr habe, dann breche ich zusammen, dann ist das nicht mehr da, dann ist das ein Problem. Denn dann habe ich die Grundlage meines Lebens falsch gewählt. Und das ist das, was Paulus hier sagen will. Er sagt, meine Grundlage ist unabhängig davon. Wenn ihr mir das Geschenk geschickt habt, ich bin froh darüber. Das betont er ja mehrfach. Aber das ist nicht die Grundlage meines Lebens. Wenn ihr es nicht geschickt hättet, wäre schade, aber trotzdem hätte ich Fülle gehabt durch Jesus. Manchmal kann das auch im geistlichen Bereich so sein, dass wir unsere geistliche Ausgeglichenheit in erster Linie durch besondere Versammlungen, Veranstaltungen, Kongresse oder sonst etwas aufbauen. Und wenn wir dann eine längere Zeit in solch einem Kongress nicht gewesen sind, dass wir merken, dann schwindet da unser geistliches Vertrauen. Dann schwindet unsere Zuversicht, dass Jesus doch da ist. Wenn wir dann nicht den dynamischen Prediger haben, der uns jetzt in der Predigt bombardiert und begeistert und mit Halleluja und super. Und dann plötzlich sind wir von uns allein zu Hause und dann ist das weg. Und dann müssen wir uns erinnern an den Paulus. Der hat hier keine super Prediger gehabt. Wir müssen uns vorstellen, der ist damals wahrscheinlich in Rom im Gefängnis. Er hat rechts und links einen Soldaten, wo er angekettet ist. Er kann sich nicht frei bewegen. Zu essen bekommt er das Minimum. Seine Predigt kann er auch nicht weiterhalten, die er so gerne gehalten hat. Das ist die Situation, in der er das schreibt. In der er sagt, ich habe genug, ich bin zufrieden mit dem, was Gott gibt. Und das ist eben nicht diese anspornende, feurige Predigt bei irgendeiner großen Veranstaltung, die uns dann ein High-Gefühl geben kann. Das ist, wie gesagt, auch nicht schlecht. Aber wenn unser geistliches Leben darauf aufgebaut ist, dann wird es früher oder später zusammenbrechen. Dann wird es einer Belastung nicht standhalten können. Und deshalb sollten wir möglichst schon vorher sehen, dass wir daran bauen, dass das nicht die Grundlage wird. Dass ich nicht sage, jetzt besuche ich diesen super Kongress und dann bin ich mal wieder aufgebaut. Wir können ja super Kongresse durchaus besuchen, wir können super Prediger durchaus hören und das kann uns im geistlichen Leben voranbringen, aber es darf nie die Grundlage sein. Ich darf nicht darauf bauen, mein geistliches Leben, sonst wird es früher oder später zu einer geistlichen Depression führen, zu einer geistlichen Niedergeschlagenheit führen. Manchmal sehen wir das ja insbesondere bei jungen Leuten, ich weiß nicht, vielleicht bei euren Kindern schon, die in der Gemeinde eine super Atmosphäre haben, hoffentlich, die sich so hoffentlich wohlfühlen in der Jugend oder in der Jungschar und sie sind so richtig mit dabei. Aber die Probe, ob da wirklich Glaubensleben vorhanden ist, ob das wirklich auf Jesus aufgebaut ist, die kommt meistens erst, wenn sie mal von zu Hause weg sind. dann sind sie vielleicht zur Ausbildung oder zum Studium weg von zu Hause. Und manches Mal merken wir, oh, die Grundlage war aber sehr dünn. Da sind nicht mehr die Freunde, die sie abschleppen und die Gemeinschaft, die sie da haben. Da ist nicht mal so, dass man nach der Jugendstunde noch Kicker spielt oder ins Restaurant geht. Und plötzlich ist da auch die Grundlage des Glaubens schnell hinweg. Dann findet man andere Freunde im Wohnheim oder an der Universität und plötzlich sind ganz andere Sachen angesagt. Und da merken wir, das Problem war eigentlich schon lange vorher. Damit will ich euch ja nicht sagen, macht es euren Kindern möglichst schwer, schickt sie möglichst nicht in die Jugendstunde, damit sie jetzt möglichst hart lernen. Das ja nicht. Aber wir dürfen uns allein damit nicht zufrieden geben. Denn allein dadurch, dass sie damit regelmäßig hingehen, ist noch gar nichts gewonnen. Es muss diese stabile Glaubensbasis da sein, die eben dann, wenn es zur Belastung kommt, auch standhält. Und da müssen wir natürlich anders investieren. Da müssen wir sie anleiten, ihnen vorleben, wie dieses persönliche Christsein im Alltag aussieht. Und dann, wenn das andere als Sahnehäubchen dazukommt und so ein bisschen bestärkend wirkt, ist das ja gut und schön. Aber das ist eben nicht die Grundlage. Nun, da ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen den anderen Religionen, die ja nur auf das bauen, was man dann eben selbst macht oder was da gefeiert wird, und dem, was wir im christlichen Glauben haben. Paulus wird, glaube ich, von dieser Situation, in der er sich jetzt befindet, ziemlich stark getroffen. Denn er ist ja, so wie ich schon gesagt habe, eher derjenige, der stolz ist, also der dazu neigt zumindest, der auf seine eigenen Leistungen baut, also der weiß auch, was er vermag, der aktiv ist und das jetzt alles gar nicht mehr machen kann. Nun, warum sollen wir denn unser geistliches Leben nicht auf die äußeren Umstände bauen? Sei es die positiven in der Gemeinde oder irgendeinem Superkongress oder sei es die negativen, wenn ich jetzt gerade im Leiden drin bin und mit etwas ganz Schwerem in meinem Leben fertig werden muss. Ich glaube, einer der Gründe ist, weil diese Umstände ja so veränderlich sind. Wenn ich auf die Umstände baue, die werden sich sehr schnell verändern und dann wird sich auch mein geistliches Leben auch verändern. Ich bin eben nicht immer auf dem Superkongress und ich weiß doch schon vorher, dass er mal zu Ende ist. Und wenn ich darauf baue, dann weiß ich auch genau, danach kommt wieder das Tief. Das sollte ein Grund sein, es nicht zu tun. Darüber hinaus ist es so, dass diese äußeren Dinge, das haben wir auch schon im 2. Korintherbrief gehört, dass die ja eben äußerlich sind, dass die zeitlich sind, dass sie beschränkt sind, dass sie gar nicht die Grundlage unseres Lebens bilden können, sondern die Grundlage unseres Lebens sollte die Pflege unserer Seele, die Beziehung zu Gott sein. Wo wir wieder natürlich vor der Frage stehen, wir brauchen Zeit, die wir investieren, wir brauchen Energie, die wir investieren, wir brauchen die innere Bereitschaft, darauf zu hören, was Gott uns sagen will. Sicherlich, wir brauchen auch die Gewissheit, dass Gott überhaupt für uns sorgt. Dieses Schauen auf die äußerlichen Dinge kann schnell dazu führen, dass ich Gottes Sorgen vergesse. Dass ich jetzt eben nur daran denke, wie schlecht die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist und wie groß die Gefahr, den Arbeitsplatz zu verlieren, zum Beispiel. Und diese Gefahr ist ja real, das ist ja nicht die Frage. Aber das kann dazu führen, dass mein Glaubensleben erschüttert wird, wenn ich nur dieses Äußerliche sehe. Wenn ich hingegen zuerst darauf schaue, Gott sorgt für mich, er hat das versprochen, dann habe ich noch nicht den Vertrag für die nächste Anstellung in der Tasche. Aber ich kann viel ruhiger damit umgehen. Wenn ich dann Probleme am Arbeitsplatz habe, dann muss es mich nicht so tief betreffen und nicht so tief runterziehen. Hingegen, wenn ich nur da mein Lebensziel sehe, wenn das so stark mich in Anspruch genommen hat, dann wird eine Krise an der Arbeit oder vielleicht bei der Frau in der Familie oder sonst irgendwo, das wird dann gleich zum Zusammenbruch des gesamten Lebens. Nun, was wir auch nicht tun sollten, ist, in Frage zu stellen, dass Gott tatsächlich immer das Beste mit uns will. Das ist ja eine Anfechtung, in die der Teufel uns häufig hineinschubst, indem er Gott Missgunst unterstellt. Das war seine Strategie schon bei der ersten Versuchung, wo er dann sagt, ja Gott, der will ja nur nicht, dass du so bist wie er. Also so Missgunst. Er hat dir verboten, sagt der Teufel sogar erst an, von allen Bäumen zu essen. Das soll so ein bisschen unterstellt werden, Gott ist irgendwie böse. Und dann korrigiert ja hinterher Eva und sagt, nein, wir dürfen von den Bäumen essen. Und danach, ja, der will nur nicht, dass ihr erkennt, was gut und böse ist. Also, dass ihr so seid wie er. Aber wenn du davon isst, dann wirst du so sein wie Gott. Also, da ist ja auch dieser Gedanke dahinter, Gott ist eigentlich böse, Gott ist missgünstig. Und das kann der Teufel auch benutzen. Und wenn wir dann in einer Krise sind und uns da hineinbuxieren lassen, dann geht es noch immer tiefer weiter runter. Dann kommt es gar nicht dazu, dass die Probleme gelöst werden können, weil wir können sie ja meistens sowieso nicht lösen. Aber es kommt auch dazu, dass unser Vertrauen auf Gott immer mehr sinkt. Manches Mal, glaube ich, ist es auch wichtig, in solch einer Krisensituation, ich könnte sagen, auf das Gute im Bösen zu achten. Also darauf zu sehen, wenn Gott das nun zugelassen hat und wenn Gott immer etwas Gutes für uns im Sinn hat, dann die Frage zu stellen, was für Gutes hat er denn mit dieser Krise im Sinn? Und plötzlich merkt ihr, wird eine Krise ganz anders. Das kann dann tatsächlich dahin führen, dass vielleicht jemand hinterher sagt, wie ich aus Jakobus zitiert habe, freut euch, wenn ihr mancherlei Anfechtung fallt. Weil ich das jetzt nicht nur als das große Problem ansehe, sondern wenn ich das Beispiel von gestern des kaputten Autos nehme, jetzt nicht zuerst mich darüber ärgere, weil das Auto kaputt ist, sondern erstmal mich freudig frage, na Gott, warum hast du denn das jetzt gemacht? Was kann ich davon lernen oder davon profitieren? Zugegebenermaßen, gerade in solchen Stresssituationen ist das nicht immer einfach. Deshalb ist es ja gut, dass wir uns möglichst vorher schon darauf vorbereiten, innerlich sozusagen das Denken so weit verändern, dass wir in solch einer Stresssituation fast automatisch so reagieren. Und das ist ja, was Paulus hier tun will. Ich weiß nicht, ob er hat ja auch erst um 12 Uhr angefangen zu singen, nicht, was wir dann Apostelgeschichte 16 gelesen haben. Vielleicht hat er auch erst mal eine Zeit lang gebraucht, sich innerlich umzustellen. Ich weiß es nicht. Und warum er gerade diesen Zeitpunkt sonst gewählt hat. Aber manchmal brauchen wir eine Zeit, das zu überwinden, aber das sollte das Ziel sein, von dem wir uns alle orientieren. Und die Freude, die er eben hat, die findet er hier in erster Linie in Jesus. Nicht in dem, was er äußerlich selbst tun kann, auch nicht den Frieden. Jetzt kann es ja durchaus sein, dass wir eben den Frieden, wie gesagt, selbst machen wie ein Mönch. Nicht? Der zieht sich zurück von der Welt und sagt, auch die Welt geht mich gar nicht mehr an und damit bin ich vollkommen zufrieden, berührt mich nichts mehr. Oder manche sind Fans von Musik. Nicht? Wir haben das hier von Christian gehört, so Musik, neue CD zu hören und so etwas. Und es gibt Leute, die sind dann so begeistert von der Musik, wenn es ihnen ganz dreckig geht und alles läuft schief, dann können sie ihre CD anstellen, dann schweben sie wie auf Wolken, das ist gut. Das wäre ja auch so eine Möglichkeit, wie das, egal ob reich oder arm oder gesund oder krank, wie ich das überwinden kann. Aber das hält natürlich auf Dauer nicht. Spätestens wenn die CD abgestellt wird, nicht? Oder mein MP3-Player in den Ohren, mit dem ich immer rumlaufe, dann doch kaputt ist, dann geht es nicht mehr. Und letztendlich ändert das ja auch nichts an der Situation. Und deshalb sagt Paulus, auch das ist nicht meine Grundlage, sondern meine Grundlage ist diese enge Verwurzelung mit Jesus, diese enge Verbundenheit mit Jesus. Und dabei kommen wir dann auch zu dem letzten Vers, nämlich Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Also ich empfinde diesen Vers eigentlich als solch eine Mischung zwischen Demut und zwischen Triumph. Oder wir könnten sagen zwischen Hochmut und Demut. Nicht? Denn auf der einen Seite gibt es ja Leute, die zitieren, dass ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, Christus. Das ist dann mehr, da sind sie im Vordergrund. Also ich bin der tolle Held. Nicht? Ich vermag alles. Und du? Könnte man jetzt sagen. Und wir könnten dem Paulus ja auch antworten, ja gut, wenn du alles vermagst, nicht, dann steh doch mal auf und geh aus deinem Gefängnis raus. Ja, das hat er ja nicht getan. Also hier merken wir, das ist damit gar nicht gemeint. Es ist damit nicht gemeint, dass alles nach meinem Sinn läuft und dass ich gar keine Probleme mehr hätte und nur mit den Fingern schnipsen und da ist die Arbeitsstelle und da ist die Krankheit weg und da sind die Kinder gläubig oder da fallen die Ketten ab. Das ist damit gar nicht gemeint. Das ist ein vollkommenes Missverständnis, was wir sofort erfahren, wenn wir den ganzen Philipperbrief lesen oder wenn wir uns vor Augen mal führen, in welcher Situation Paulus hier ist. Nun versuchen wir dem doch ein bisschen nachzugehen. Ich glaube, dass eine wichtige Sache, die hier hintersteht, ist die Erkenntnis, dass Christsein nicht nur in der Dogmatik besteht, sondern im Leben. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Denn er spricht ja hier nicht nur davon, also von einem dogmatischen Glaubensgrundsatz. Ich bin toll, weil ich glaube, dass Jesus der Herr ist oder so. Sondern er spricht ja schon auch vom Leben, vom Handeln. Es kann manchmal so sein, dass Christsein oder vermeintliches Christsein nur darin besteht, eine bestimmte Menge von Dogmen, von Glaubensüberzeugungen zu übernehmen und die dann selbst auszuführen. Also es gibt ja durchaus die Leute, die meinen, sie sind gute Christen nach dem Motto, tue Recht und scheue niemand. Oder wir finden das ja manchmal, halte die 10 Gebote, versuch möglichst genau die 10 Gebote zu halten, dann wird Gott dich auch segnen und wird dir helfen. Das ist ja ein Missverständnis. Und da sehen wir hier auch, darauf baut Paulus nicht. Er sagt nicht, ja, weil ich jetzt ein guter Christ bin, weil ich jetzt so gut die Gebote Jesu eingehalten habe, deshalb kann mir ja gar nichts passieren, deshalb wird Jesus mich segnen. Gar nicht. Sondern, wenn wir darauf hören, wodurch vermag er alles? Durch den, der mich stark macht, Christus. Hier ist von seiner Leistung gar nicht die Rede. Er kann ja auch gar nichts leisten da im Gefängnis. Er kann weder predigen, noch irgendwelche anderen guten Sachen tun. Er kann hier gar nichts tun. Es besteht auch nicht diese Ruhe, dieses alles zu können in der Selbstzucht, wie sie vielleicht ein indischer Fakir oder Guru praktiziert. Nicht, der dann einfach Abschied nimmt von der Welt und sagt, die Welt ist nur Maya, die Welt ist nur Illusion, die Welt existiert gar nicht, wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann habe ich vielleicht die innere Vorstellung, ich kann alles. Das meinen ja manche dieser Leute, sie können dann durch die Welt schweben, alles berühre sie nicht mehr. Sowas wird den Leuten ja auch angeboten bei Scientology, nicht? So, das ist dann der Weg über die Brücke, nennen sie das da. Dann wird gesagt, du hast hinterher einen Operating Titan, da kannst du nur durch deine Gedankenkraft die ganze Welt beeinflussen nach deinem Willen. was natürlich vollkommener Quatsch ist. Und darauf baut Paulus hier auch nicht, weil er ja nicht sagt, ich vermag alles, sondern das Wichtige ist ja durch Christus. Nicht? Also hier ist der gewisse Unterschied, den wir dabei haben. Es ist die Kraftquelle, die in ihm ist, was das Entscheidende ausmacht und das, was ihm die Möglichkeit gibt, all das zu ertragen, in dem er sich befindet. Es gibt bei diesem Vers zwei Irrtümer, die man begegnen kann. Der eine Irrtum besteht darin, das Ich zu stark zu betonen. Das heißt, ist alles nur aufgebaut auf meine Zeit, auf meine Energie, auf meine Erkenntnis. Ich bin so stark, dass ich das schaffe. Das ist dann allerdings nur für wenige möglich. Das ist nur für den möglich, der jetzt massenhaft Zeit hat, immer nur diese Leistungen der Bibel zu erfüllen. Möglichst der keine äußeren Ansprüche hat, der keinen Arbeitgeber hat, der ihn fertig macht. Und natürlich keinen Stress in der Familie, sonst wird das alles in Frage gestellt. Denn wenn ihr das probiert mit all dem Stress und mit all der Umgebung, dann merkt ihr sehr schnell, wie eure eigene Kraft und eure eigenen Vorsätze, die gehen sehr schnell bergab und dann ist die Geduld zu Ende und dann ist doch das böse Wort zu den Kindern oder zu einem Ehemann oder zur Ehefrau oder so. Da merken wir, das geht nicht. Und wer das so versteht, ich vermag alles, der hat die vollkommen falsche Perspektive. Der ist noch so sehr ich-zentriert, der dreht sich noch so sehr um sich selbst. Da ist Gott nur derjenige, der meine Wünsche erfüllt, der dafür da ist, zu tun, was ich will. Und darum geht es hier gerade nicht. Es geht nicht, wenn wir jetzt betonen, ich vermag alles. Und jetzt Jesus ist nur noch das Mittel, um dieses, was ich erreichen will, auszuführen. Sondern es ist ja hier gerade eher umgekehrt, dass ein starker Bau auf Jesus dazu führt, dass er alles vermag, ja, weil er so in Jesus verwurzelt ist. Und was vermag er? Das heißt ja nicht, dass er jetzt plötzlich immer zu essen hat, sondern er sagt, ich vermag auch den Hunger zu ertragen, ohne immer unglücklich zu sein. Ich vermag auch die Gefangenschaft zu ertragen, um nicht immer unglücklich zu sein. Das vermag er. Das ist ja eine ganz andere Perspektive, nicht? Ich vermag alles. Wir denken jetzt vielleicht sofort daran, ja, ich vermag es jetzt, die Römer alle tot umfallen zu lassen. Oder so wie vielleicht bei Asterix und Obelix, nicht? Zaubertrank trinken und dann dort ausbrechen oder so. Aber das ist damit gar nicht gemeint, sondern er meint, ich vermag das zu ertragen, weil Gott mir die Kraft dafür gibt. Und so lange, bis ich dann wieder draußen bin. Die andere Gefahr, die wir hier haben können, ist, dass Menschen das Ich ganz unterschlagen. Also irgendjemand vermag jetzt etwas durch Christus. So ganz extrem drücken das manche aus und sagen, ja, ich bin ja nur noch so wie ein Handschuh, nicht? Und da ist Jesus drin und der bewegt mich. Das Ich taucht gar nicht mehr auf. Und das ist natürlich nicht gemeint. In der Bibel sind alle Personen noch Personen. Paulus ist noch Paulus. Und deshalb ärgert sich ja Paulus manchmal mit Barnabas, nicht? Weil wären die alle nur noch Christus, ja, dann wäre da ja nicht kein Ärger mehr. Aber der Paulus ist hier Durchzieher und der sagt dann zu dem Johannes Markus, also du hast einmal versagt, zack, dich nehme ich nicht mehr mit. Und der Barnabas ist mehr der Sohn des Trostes, so wird das ja auch übersetzt, nicht? Und der hat, komm Barnabas, komm noch mal mit, ich gebe dir noch eine Chance. Und das ist ja der Grund, warum sie sich dann zerstreiten, nicht? Und auseinandergehen, da merken wir, Paulus ist noch Paulus, der Aufbrausende, der Dynamische, der Charismatische und Barnabas jemand anderer. Und genauso ist Paulus jemand, Petrus jemand anders und so weiter. Also diese Menschen sind noch da und so bin ich auch noch als Mensch da und du auch. Also wie gesagt, das Ich total unter den Tisch fallen zu lassen, das wäre ja auch falsch. Nun, es ist manchmal so, wie mit diesem Ich vermag alles, durch den, der mich stark macht, Christus, diese Stärke, die wollen wir alle erreichen, nicht? Und es kann dazu führen, dass wir richtig intensiv für die Stärke beten. Und das ist ja auch gut. Aber das kann uns manchmal darin hindern, zu sehen, was wir denn dafür tun können, um diese Stärke zu erreichen. Das Beten allein wird uns nämlich nicht dahin bringen. Also ich mache das mit einem Vergleich deutlich. Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt krank. Manche sind das ja auch, nicht? Haben kleine Krankheit, größere Krankheit. Ich habe ja auch ein paar, nicht? Also Kurzsichtigkeit ist ja ein Problem und Haarausfall ist ein Problem und ich habe da noch so eine Wirbelsäulenverkrümmung, ist auch ein Problem. Also wir könnten uns ja jetzt zusammensetzen und gegenseitig unser Leid klagen. Nicht? So wie man ja sagt, wie das ältere Menschen zunehmend tun. Nicht? Umso älter man wird, umso mehr dann die Zipperlein und so eine Rolle spielen, beim Kaffeetrinken sich auszutauschen. Es ist ja auch nicht schlimm. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr dürft nichts mehr sagen, wenn ihr ein Leiden habt. Gar nicht. Ich habe euch jetzt auch ein paar von mir genannt. Nicht? Aber jetzt kann man lange darüber reden und man kann sagen, okay, jetzt besuche ich diese Kur und ich besuche noch diesen Arzt und ich kann mein ganzes Leben dadurch gestalten, durch irgendwelche Kleinigkeiten, die ich habe oder auch schwerere Sachen. Bei manchen Menschen ist das aber so, dass die eigentlich so eine Art, dass sie inkonsequent sind, kann man sagen. Dass sie vielleicht die ganz einfachen Sachen, die sie tun könnten, die tun sie nicht, aber sie klagen ständig über die Krankheit, sie versuchen jeden da um Hilfe zu bitten, bitte helft mir, dass meine Sachen verändert werden. Aber vielleicht einfach mal ein bisschen Sport zu machen oder vielleicht einmal etwas gesünder zu essen, das käme ihnen nicht in den Sinn. Ich meine, jetzt will ich euch gar keinen Vorwurf machen. Ich will nicht sagen, dass alle eure Krankheiten aufgrund von mangelndem Essen oder Sport sind. Vorhin hat unser Sportwart gesagt, ihr macht schon fast zu viel Sport. Ne? Also zumindest im Durchschnitt. Ja. Aber das, was dahinter steht, wird hoffentlich deutlich. Wenn ich immer nur darüber rede, wenn ich immer nur darum bitte, bitte, ich will gesund sein, aber die einfachsten Dinge, die ich einsehe, nicht tue, dann wird es nicht dazu kommen. Und genauso gibt es das im geistlichen Leben auch. Es gibt Christen, die jahrelang oder jahrzehntelang um Kraft und Stärke bitten, eben so zu sein wie Paulus, dass mich das alles nicht angeht. Aber den einfachsten Weg, den es dazu gibt, eben nicht die feurige Predigt, sondern diesen einfachen Weg, den ja alle von uns kennen, da muss ihr gar nicht Theologie studiert haben, den nicht zu gehen. Der einfachste Weg ist zum Beispiel, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Wie sieht das mit der täglichen Gebetszeit aus, wenn da ein Problem kommt, das sofort auf Jesus zu werfen? Oder verwurzelt sein im Wort Gottes. Nicht? Also der Heilige Geist, der uns an alle seine Worte erinnert, dass wir vom Wort Gottes Stärke erfahren, das wissen wir alle, glauben wir alle. Wie ist es dann im Umgang mit dem Wort Gottes? Lesen wir drin? Dann können wir noch so lange Gott darum bitten. Gib mir die Kraft. Er will uns das ja gerne geben. Er sagt, ja, ich gebe dir die Kraft, dann mach das doch, fang doch endlich an, diese intensive Beziehung zu mir zu suchen. Wenn wir es nicht tun, dann wird es die Kraft nicht geben, genauso wie der Arzt. Nicht? Wir können jeden Arzt besuchen, der andere sagt uns das und das, solange wir nichts tun dabei, wird da nichts passieren. Und dieses Tun heißt ja nicht, dass ihr es ja falsch versteht, dass wir uns die Stärke selbst geben, das nicht. Sondern dass wir einfach machen, wenn ich das tue, was Jesus sagt, dann wird Jesus für alles andere sorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles hinzugetan werden. Das heißt, ich muss jetzt nicht mit meinem Problem fertig werden. Ich muss nicht die Stärke aufbringen, dass mich die Gefangenschaft, der Hunger, die Krankheit nicht mehr berührt. Das muss ich nicht tun. Das ist Gottes Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, ihm meine Sorgen zu sagen, diese Nähe zu ihm zu suchen, in die Bibel hineinzuschauen, solche Sachen zu tun. Das ist das, was er uns zeigen will. Sozusagen, ich bin ganz kraftlos. Wie Paulus sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das sagt er auch zum Beispiel im 2. Korintherbrief, den wir gelesen haben. Ich glaube, dass das so eines der Geheimnisse ist, wie wir geistliche Krisen vorbeugen können oder wenn wir darin sind, wie wir herauskommen können. Wie gesagt, nicht selbst lösen, sondern bei den ganz einfachen Sachen anzufangen, im Vertrauen darauf, Gott wird dann auch das Seine dazu beitragen. Wir haben gesehen, Dankbarkeit ist gut, aber das, was glücklich macht, sind nicht in erster Linie die Hilfe und die Dankbarkeit, die von außen kommt. Wobei ich hier natürlich sagen muss, dass ich ganz besonders den Männern dankbar bin, die gestern bei mir gewesen sind und mit mir gebastelt haben und geholfen haben. Echt, also das will ich ja auch betonen. Jetzt müsste ich mit Paulus sagen, aber ich wäre auch glücklich gewesen, so, wenn das Fenster noch nicht drin gesessen hätte. Echt, müsste ich jetzt sagen mit Paulus. Ich hoffe, es ist auch so. Ich denke, es wäre auch so. Ja, aber trotzdem bin ich dankbar. Nicht? Jetzt bedrücke ich mich auch so irgendwie Paulus. Nicht? Also so, ja, so und so. Aber das ist gerade der Zwiespalt. Das ist ja, glaube ich, der Zwiespalt, und der ist gut, wenn wir darin sind. Nicht abhängig machen von äußerer Umgebung und Umständen, trotzdem dafür dankbar sein, wenn das kommt. Und dann zu sehen im Überfluss und im Mangel. Indem, wenn es mir super gut geht und indem, wenn ich Probleme habe, nicht, dass die äußeren Dinge mich und mein Wohlbefinden bestimmen können. Nicht die christlichen Versammlungen, nicht das äußere Theater der Vergnügungen, nicht meine super Einkommen oder meine eigenen Fähigkeiten. Sondern zu sehen, Gott steht dahinter, die Umgebung ist veränderbar, er will mir denn Festigkeit geben. Und wie gesagt, auf der einen Seite dieser Triumph, wir können sagen, dieser Stolz, ich vermag alles, und dann eben durch Jesus Christus, der in mir ist. Und wichtig nochmal dieser Gedanke, ich vermag alles, heißt nicht, sobald ich jetzt geistlich genug bin, schnipse ich mit den Fingern, das Problem ist vorbei. Das war bei Paulus auch nicht der Fall. Sondern habe so eine enge Verbindung zu Jesus, dass in den Problemen ich nicht total niedergedrückt und kaputt bin, weil ich weiß, Jesus ist noch da. Und irgendwas Positives will er auch damit bewirken. Und wenn er mich da herausführt, umso besser. Und ich kann ihm meine Sorgen sagen und bitte ihn darum. Und so wie Paulus dreimal gebetet hat, nimm diesen Kelch voll, also nimm dieses Leiden von mir, und am Ende entweder nimmt Jesus es weg oder er zeigt mir, wofür es gut ist. Und dann danke ich ihm dafür, dass es gut ist in meinem Leben. Und an dieser Stelle möchte ich heute Morgen Schluss machen, noch mit euch beten und euch dann gehen lassen, entweder noch für weitere Gespräche. Ich werde hier auch noch bleiben, falls da wir noch weiter miteinander sprechen wollen, oder eben dann für Sportprogramm oder einfach zum Ausruhen.